Stefanie vor Schulte, Junge mit schwarzem Hahn. Ein diogenes Hörbuch, gelesen von Robert Stadelober. 1. Als der Maler kommt, um ein Altarbild für die Kirche zu fertigen, weiß Martin, dass er am Ende des Winters mit ihm fortgehen wird. Er wird mit ihm gehen und sich nicht mehr umdrehen. Über den Maler haben die Leute im Dorf lang geredet. Jetzt ist er da und will in die Kirche. Aber der Schlüssel ist weg. Die drei Männer, die im Dorf am meisten zu sagen haben, der Henning, der Seidel und der Sattler, suchen den Schlüssel und kriechen durch die Hagebutten vorm Kirchentor. Wind bauscht ihnen die Hemden und Hosen, die Haare fliegen hin und her. Zwischendurch rütteln die Männer immer wieder am Tor. Abwechselnd. Vielleicht hat der andere ja falsch gerüttelt. Und dann sind sie jedes Mal verblüfft, dass es nach wie vor verschlossen ist. Der Maler steht mit seiner schäbigen Habe daneben, schaut und grinst. Sie hatten ihn sich wohl anders vorgestellt, aber Maler fallen in dieser Gegend ja nicht vom Himmel. Vor allem nicht jetzt, im Krieg. Martin sitzt am Brunnenrand, keine 10 Schritte von der Kirchentür entfernt. Er ist jetzt 11, sehr groß und dünn. Er lebt von dem, was er verdient. Sonntags aber wird nichts verdient, da muss er fasten. Er wächst aber trotzdem. Wann ihm wohl mal ein Kleidungsstück passt? Immer sind die Hosen zu groß und im nächsten Augenblick zu klein. Seine Augen sind sehr schön. Das fällt gleich auf. Dunkel und geduldig. Alles an ihm wirkt ruhig und bedacht. Und das macht ihn den Leuten im Dorf unbequem. Sie haben es nicht gern, dass einer zu lebendig ist oder zu ruhig. Derb können sie verstehen, verschlagen auch, aber das Bedächtige im Gesicht eines 11-Jährigen, das mögen sie nicht. Und dann natürlich der Hahn. Den hat der Junge immer dabei. Auf der Schulter hocken oder im Schoß sitzen, verborgen unter dem Hemd. Wenn das Vieh schläft, sieht es aus wie ein alter Mann. Und alle im Dorf sagen, es sei der Teufel. Der Schlüssel bleibt verschwunden, aber der Maler ist ja trotzdem da. Es gilt also, dem Mann jetzt die Kirche zu zeigen. Der Henning redet im Kreis, bis er plötzlich die Franzi in Verdacht hat. Die hat den Schlüssel. Keiner weiß, wie er darauf kommt. Trotzdem rufen sie nach ihr. Martin ist gespannt. Er mag die Franzi. Franzi kommt auch gleich. Vom Wirtshaus, in dem sie arbeitet, ist es nicht weit. Sie ist 14. Zieht sich das Tuch um die Schultern. Der Wind weht ihr das Haar in die Augen. Sie ist sehr schön. Und die Männer bekommen Lust, ihr weh zu tun. Es stellt sich heraus, dass die Franzi rein gar nichts mit dem Schlüssel zu schaffen hat. Das ist ärgerlich. Da man mit Suchen schon genug Zeit vergeudet hat, benötigt man eine andere Lösung. Der Maler hat sich inzwischen zu Martin auf den Brunnenrand gesetzt. Der Hahn flattert von der Schulter des Jungen, stockelt auf die verklecksten Bündel des Malers zu und pickt daran herum. Ob man eine Kirchentüre eintreten darf, überlegen die drei Männer. Darf man Gewalt anwenden, um das Haus Gottes zu öffnen? Oder ein Fenster einwerfen? Was ist denn der größere Frevel, die Tür oder das Fenster? Man kommt überein, dass Gewalt nicht gut ist, denn zum Herrgott gelangt man allein durch den Glauben und das Wort, aber nicht durch einen beherzten Tritt. Oder durch den Tod, wirft die Franzi ein. Was die sich traut, denkt Martin. Schon allein deswegen muss man sie ein ganzes Leben lang beschützen, um ihr dabei zuzuschauen, wie sie sich Sachen traut. Der Maler lacht. Ihm gefällt es hier. Er zwinkert der Franzi zu. Die ist aber nicht so eine und zwinkert nicht zurück. Den Pfarrer müsste man fragen, aber sie haben ja nur den Leihpfarrer aus dem Nachbardorf. Den eigenen Pfarrer haben sie letztes Jahr beerdigt und seither ist ihnen noch kein neuer nachgewachsen. Es ist auch nicht klar, woher sie einen neuen bekommen sollen, denn bislang war ja immer einer da gewesen. Und wer kennt schon den Anfang, ob nun zuerst das Dorf da gewesen war oder der Pfarrer mit Kirche? Also leihen sie sich seither den Nachbarspfarrer. Weil der aber nicht mehr der Jüngste ist und seine Zeit braucht, um die Strecke zwischen den beiden Dörfern zu überwinden, hat es sonntags den Gottesdienst erst nach Mittag. Jedenfalls muss nun der Leihpfarrer gefragt werden, wie man sich Einlass ins Gotteshaus verschaffen kann. Aber wer soll jetzt fragen gehen? Am Himmel türmen sich gelbe Wolken und man muss über das Feld, wo es keinen Schutz gibt. Hier oben schlagen die Blitze im Sekundentakt ein. Dang, dang, dang. Die ganze Nacht könnte das so gehen. Der Henning, der Seidel und der Sattler sind für die Dorfgemeinschaft zu wichtig, als dass ich ihr Tod riskieren ließe. Ich kann gehen, schlägt Martin vor. Er hat keine Angst.
Um den wär's doch wenigstens nicht schade, raunt der Seidel.
Die anderen zögern. Schlau genug wissen sie den Martin. Die Frage überbringen kann er. Gewiss schafft er es auch, sich die Antwort zu merken. Sie ringen mit sich und tuscheln, sagen schließlich, »Na dann, sieh zu.«
»Warum geht denn bei dem Sauwetter keiner von euch?« fragt der Maler.
»Der hat doch den Teufel dabei«, antwortet der Henning. »Dem kann gar nichts geschehen.« 2. Die kleine Hütte ist die letzte oben am Hang. Dort, wo die gefrorenen Wiesen an den Wald grenzen. An der Hütte muss man vorbei, will man das Vieh in den Wald treiben. Manchmal sitzt das Kind auf der Schwelle, grüßt freundlich und bietet seine Hilfe an. Manchmal hockt der Hahn auf der Kurbel des Schleifsteins, der mit den Jahren ins Erdreich gesunken und jetzt mit Flechten überwuchert, vom Frost unverrückbar festgebacken ist. An dem hat der Vater sein Beil erst geschärft und alle bis auf den Jungen erschlagen. Da hat es vielleicht angefangen. Der Bertram ist den Hang hinauf, weil die Familie tagelang nicht ins Dorf gekommen ist. Schuldner sind sie gewesen, und Schuldner müssen sich blicken lassen, damit es Gelegenheit gibt, sich über sie auszulassen. Also geht der Bertram rauf, die Familie an ihre gesellschaftlichen Pflichten zu erinnern. Aber alle tot, erzählt er. Und freut sich, dass von nun an und auf ewig ein jeder an seinen Lippen hängt und er immer etwas zu erzählen weiß. Er in die Hütte, aber gleich fällt ein schwarzer Teufel ihn an, der Hahn, Gesicht und Hände zerkratzt. Auf den Knien sucht der Bertram Schutz und sieht dann erst das Blut. Überall Blut, Gestank und Leichen, ein Inferno, sag ich, sagt er. »Was das?« fragt einer. »Ich sag, die liegen da schon Tage, sind schon Würmer dran, ein Gewusel, bäh!« Er spuckt auf den Boden, und weil der Enkel ihn mag, spuckt er gleich daneben aus. Er tätschelt dem Kind die Wange. »Gutes Kind bist du.« Und zu den anderen, »Dieses Mistvieh von einem Hahn, der Teufel persönlich, ich geh nicht nochmal darauf.« »Aber der Junge?« sagt einer. »Ja.« Der hat gelebt, mittendrin, wahrscheinlich längst verrückt. All dieses Blut, diese Wunden, wie das klafft, versteht ihr? Da schaut man direkt hinein in so einen Körper. Das ist nicht schön. Das Kind ist bestimmt längst verrückt. Aber das Kind ist nicht verrückt und stirbt auch nicht. Es ist vielleicht erst 3 Jahre alt und wohl recht stur, dass es noch lebt. Kümmern tut sich ja keiner. Ja, die Leichen haben sie weggeschafft, aber an das Kind haben sie sich nicht herangetraut. Vielleicht hatten sie Angst vor dem Hahn. Mag sein, sie sind ein bisschen faul gewesen, aber dass der Junge bei Gesundheit ist, bei Verstand und, zugegeben, ein freundliches Gemüt hat, das ist kaum zu begreifen und schwer zu ertragen. Manch einer wünschte, das Kind hätte die ganze Sache dann doch eher nicht überlebt, dann müsste man nicht ständig rätseln und sich schämen. Es ist mit wenig zufrieden. Man kann dem Jungen den ganzen Tag das Vieh anvertrauen und mit einer Zwiebel als Lohn gibt er sich zufrieden. Das ist schon praktisch, wenn es nur nicht so grauslich wäre, mit dem Hahn auf dem Buckel. Es ist kein Kind der Liebe. Es ist aus Hunger und Kälte gemacht. Nachts nimmt es den Hahn mit unter die Decke, das wissen sie genau. Und morgens weckt das Kind den Hahn, weil der den Sonnenaufgang verschläft. Und dann lacht das Kind. Und die Leute unten im Dorf hören das Lachen und schlagen Kreuze vor der Brust, weil das Kind mit dem Leibhaftigen spaßt und sein Lager mit ihm teilt. Aber das Vieh treiben sie dann doch an der Hütte vorbei. Und die Zwiebel haben sie für alle Fälle schon parat.